Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Affären ums Zürcher Migrationsamt. Der Chef weist Kritik an seiner Amtsführung zurück. Vulkanäsche in der Luft. Auch in Zürich sind einzelne Flüge ausgefallen. Und unser Wochengast ist der Rechtsanwalt Ueli Vogletien. Er hat diese Woche Kritik am Migrationsamt aufs Tapet gebracht. Das Wetter, nebst sonnigen Abschnitt, regnet und gewittert es morgen, Temperaturen um 17 Grad. Am Mikrofon Oliver Futter. Der Chef vom Zürcher Migrationsamt, Adrian Baume, hat Stellung genommen zu den Schlamperei- und Pornovorwürfen gegen sein Amt. Gegenüber der Zeitung Sonntag hat er gesagt, er begrüsse die Untersuchung, die der Regierungsrat Hans Hohlenstein angeordnet hat. Man müsse diesen allgemein gehaltenen Vorwürfen auf den Grund gehen. Er sei sehr überrascht davon und getroffen. Kritik an seinen Mitarbeitern und an seiner Amtsführung lässt Adrian Baume nicht gelten. Das Migrationsamt sei mit den Pedenzen an Schur. Die Art, wie diese Vorwürfe an die Öffentlichkeit gekommen sind, das bezeichnet Adrian Baume als Zitat «gespässig orchestriert». Gerade an einem Tag, wo sein Amt geschlossen sei und er selber an einem Seminar, so hat sich die ganze Aufmerksamkeit auf den Regierungsrat Hans Hohlenstein konzentriert. Die Vulkanaschen aus Island macht den Fluggesellschaften und Flughäfen wieder zu arbeiten. Verschiedene Länder haben den Luftraum gesperrt, im Moment dürfen wir auch über Süddeutschland nicht fliegen. Was gibt auch Ausfälle auf dem Flughafen Zürich, sagt Peter Richener von der Betriebszentrale.
Wir haben im Totalen bis jetzt 19 Abflüge und 20 Ankünfte, die annulliert worden sind. Die sind aber nicht nur wegen dem süddeutschen Raum, die sind auch noch Auswirkungen von Spanien, Portugal und Norditalien von heute am Morgen. Eine Ausweichlandung haben wir bis jetzt eine gehabt. Das ist eine Maschine, die Friedrichshafen hätte sollen fliegen, die ist auf Zürich gekommen.
Im Verlauf des Abends könnten allenfalls noch mehr Flüge ausfallen. Der Schweizer Luftraum sollte laut dem Bundesamt für Zivilluftfahrt allerdings offen bleiben. Die Verwahrung vom Babyquäler René Osterwalder soll aufgehoben werden. Das empfehlen laut dem Sonntagsblick ein Gerichtspsychiater und der psychiatrisch-psychologische Dienst vom Zürcher Amt für Justizvollzug. Bei der obligatorischen Überprüfung der Verwahrung hat sich gezeigt, dass man die Verwahrung zugunsten von einer Therapie könnte aufheben. Das bedeutet theoretisch, dass der René Osterwalder nach einer erfolgreichen Therapie in ein paar Jahren wieder freikommen könnte. Ob der René Osterwalder, der vor bald 20 Jahren zwei Baby brutal misshandelt hat, verwahrt bleibt oder nicht, das entscheidet das Zürcher Obergericht vermutlich im Sommer. Der russische Milliardär Viktor Wechselberg zügelt von Zürich im Kanton Zug. Die Höhe der Steuern sei aber nicht der einzige und auch nicht der wichtigste Grund für den Entscheid, hat er in einem Interview mit der Zentralschweiz am Sonntag gesagt. In Zug würden schon verschiedene Freunde von ihm wohnen. Der Viktor Wechselberg ist der prominenteste Pauschalbesteuerte im Kanton Zürich gewesen. Nach einer Volksabstimmung ist die Pauschalbesteuerung Anfangsjahr abgeschafft worden. Und gerade schon nach der Abstimmung hat der russische Milliardär gesagt, er überlege sich wegzuzügeln. Bei einem Optiker in Schaffhausen sind Brillen für ein paar hunderttausend Franken gestohlen worden. Dazu an ein paar tausend Franken Bargeld, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt. Die Einbrecher haben vorletzte Nacht die Türen von dem Geschäft in der Stadt Schaffhausen aufgewuchtet. Ziemlich sicher haben sie die mehreren tausend Brillengestelle mit einem Fahrzeug abtransportiert. Nach einem Soulbahner Zug zu Wallisellen und Dietliken hat die Polizei nochmal drei Jugendliche verhaftet. Wie die ersten fünf Verhafteten sind sie zwischen 16 und 18. Die Gruppe von Jugendlichen hat vorletzte Nacht zu Wallisellen und Dietliken an mehreren Orten Scheiben eingeschlagen, Auto beschädigt, ausgeräumt, zum Teil umgekippt und ist in einen Laden eingebrochen. Sie haben laut der Kantonspolizei Zürich Schaden angerichtet für ein paar 10'000 Franken. Und für die Sportinteressierten ein erster kurzer Blick an das Cup-Finale in Basel. Zwischen dem FC Basel und Lausanne-Sport, da ist gerade die zweite Halbzeit abgepfiffen worden und es steht 2-0 für Basel. Regionaljournal Wochengast, heute ist es der Rechtsanwalt Ueli Vogletien. Er hat mit einem Brief von Amtschef Adrian Baume die Affären ums Zürcher Migrationsamt in seine Rolle gebracht. Die Liste der Vorwürfe in dem Brief ist lang. Asyldossier würden willkürlich bearbeitet oder liegen lassen. Teamchefs halten die Arbeitszeiten nicht ein und machen grosszügige Pausen. Die Polizei erreichen die Leute im Migrationsamt nicht. Mitarbeiter surfen stundenlang um. Und Teamchefs würden hemmungslos Bilder, Pornobilder vermailen. In der Zeitung Sonntag hat zum ersten Mal der Chef vom Migrationsamt selber kurz Stellung genommen zu diesen Vorwürfen. Kritik an der Arbeit von seinem Amt und seiner Amtsführung weist er zurück. Der Ueli Vogletien hat vom Adrian Baume auch eine Stellungnahme verlangt auf die Vorwürfe. Wo der Rechtsanwalt heute Nachmittag bei mir im Studio war, habe ich ihn gefragt, ob er vom Chef vom Migrationsamt schon etwas gehört hat.
Ich habe bis heute keinen Kontakt gehabt, er hat sich nicht bei mir gemeldet.
Hätten Sie das anders erwartet?
Ich hätte mir eigentlich den ganzen Ablauf anders vorstellen können. Mir wäre es recht gewesen, ich hätte mit dem Herrn Baumer ein Gespräch führen können.
Sie haben ja in dem Brief jetzt einfach mal eine Stellungnahme von ihm verlangt. Was wollen Sie denn konkret erreichen in dieser Sache?
Also ich hätte natürlich gerne gewusst, welche Vorwürfe bekannt sind und was man dagegen schon unternommen hat. Denn die Vorwürfe sind ja nicht erst seit gestern bekannt, sondern die schweben seit Jahren im Raum. Und ich habe jetzt zum ersten Mal konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Vorwürfe bestimmen.
Aber mit welcher Absicht machen Sie das?
Ich habe natürlich keine persönliche Absicht. Ich habe Klienten hinter mir, die ein Problem haben am Arbeitsplatz. Und im Auftrag von diesen Klienten bin ich tätig, wie in jedem Mandat.
Und was ist denn Ihre Absicht? Also Strafanzeigen oder Entlassungen oder was konkret?
Ich bin davon überzeugt, dass die Klienten keine böse Absicht haben, sondern dass sie die Arbeitsbedingungen, die für sie stimmen, dass sie wieder eine Arbeit machen können, die verhebt.
Die Palette von diesen Vorwürfen, von die Klienten, die Sie angetragen haben, zu denen haben Sie einfach mal gesagt, was ich auch lesen konnte, die sind ausreichend bewiesen. Was heisst das genau? Also wie fest verheben die Belege, die sie haben?
Ich bin der Meinung, die Belege zeigen Zustände, die so nicht gehen. Und die Belege sind mir natürlich auch kommentiert worden. Und zusammen mit den Kommentaren, die ich von meinen Klienten habe, bin ich der Meinung, dass da genug Anhaltspunkte dafür bestehen, dass man dringend etwas muss ändern im Migrationsamt.
Also ist das auch strafrechtlich relevantes Material?
Da möchte ich mich nicht dazu äußern, das muss dann Herr Dr. Schorrer prüfen, der ja die ganze Angelegenheit untersucht.
Aber personalrechtlich ist es auf jeden Fall relevant, sonst würden die Leute ja nicht zu Ihnen kommen.
Da bin ich überzeugt davon, ja.
Und wenn Sie jetzt die Situation so anschauen, im Migrationsamt, wie es im Moment ist, haben Sie das Gefühl, da muss es Wechsel geben in den Führungspositionen, da muss es Entlassungen geben?
Wenn Sie mich nach meinem Gefühl fragen, würde ich sagen, ja. Aber auch da bin ich der Meinung, ist jetzt der Ball beim Herrn Dr. Schorrer. Er muss am Schluss die Schlüsse daraus ziehen aus dem Material, das ich ihm gebe. Und er muss nachher Empfehlungen abgeben, was man ändern soll.
Und das Material, das Sie ihm geben, die vier Bundesordner, sind das, muss man sich das vorstellen, das ist aktuelles Material, also aus dem letzten Jahr? Oder ist das quasi auf 10 Jahre zurück und der grösste Teil ist quasi uralt?
Nein, es ist überhaupt nicht uralt. Ich glaube, das älteste Dokument ist etwa 1,5 Jahre alt. Und sonst sind es alles aktuelle Dokumente.
Dann haben Sie also sehr einen aktuellen Einblick in das Migrationsamt. Wie schätzen Sie die Situation dort ein?
Ich habe den Eindruck, selbstverständlich, dass es auch dort viele Leute gibt, die sich sehr Mühe geben, die gut arbeiten. Ich habe zweitens den Eindruck, dass das Amt katastrophal überlastet ist. Aber man kann natürlich nicht jahrelang erzählen, man sei überlastet. Dann muss man etwas vorkehren, die Belastung zu ändern. Und dann habe ich schon auch das Gefühl, es werde von einigen Mitarbeitern nicht sehr kompetent geschaffen.
Die Überlastungen, um da schnell darauf eingehen, da sind ja zusätzliche Stellen geschaffen worden. Das reicht Ihrer Ansicht nach nicht.
Das reicht ganz offensichtlich nicht, wenn ich sehe, wie viele Fälle das da liegen geblieben sind.
Eben im Moment, wenn man so ein bisschen die Reaktionen liest und hört, dann ist ja ganz stark jetzt das ganze Amt im Unterbeschuss, nach dem, was Sie ausgelöst haben. Ist es für Sie ein Problem vom ganzen Migrationsamt, also dass das als Ganzes nicht funktioniert, oder ist es ein Führungsproblem?
Das ist jetzt natürlich schwierig zu beurteilen. Ich habe Instruktionen von meinen Klienten. Ich habe persönlich schon das Gefühl, es sei ein Führungsproblem. Sie wissen ja, dass ein Berufskollege von mir schon vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren vorstellig worden ist und die Missstände angesprochen hat. Und wenn 1,5 Jahre nichts geht, dann habe ich schon die Meinung, man hätte ein Führungsproblem.
Und ein Führungsproblem rein im Amt oder eben auch ein Führungsproblem vom zuständigen Regierungsrat her?
Das sollen die Politiker beurteilen. Das ist nicht an mir, das zu beurteilen.
Jetzt kommt da in letzter Zeit, in den paar Tagen, die da vergangen sind, seit der Brief an die Öffentlichkeit gekommen ist, Kraut und Rüebli an Vorwürfe zusammen. Das geht von gravierenden Mängeln in der Amtsführung bis zu, dass man mit dem Hund von einer Teamleiterin Gassi gehen. Wie schauen Sie das selber an, was Sie da ausgelöst haben? Einfach die ganze Lawine in der ganzen Breite, die jetzt da kommt.
Ja, ich habe natürlich auch nicht vorausgesehen, was ich alles auslöse, aber es zeigt mir, dass da ein weit verbreitetes Unbehagen besteht und dass die Missstände eben möglicherweise noch grösser sind, als ich selber vermutet habe.
Und wie sicher kann man sein, dass das nicht einfach um einen Racheakt von einem kleinen Grüppli von Leuten geht, die unzufrieden ist, sei es mit der Politik vom Migrationsamt, sei es mit einzelnen Vorgesetzten?
Wenn das so wäre, dann wären die Vorwürfe ja nicht schon seit Jahren bekannt. Wenn es so wäre, wäre nicht der Berufskollege von mir schon Ende 2008 beim Herrn Hollenstein und beim Herrn Baumann vorstellig geworden. Es kann nicht sein, dass ein kleines Grüppli zwei Jahre lang Vorwürfe auslöst, die heute immer noch aktuell sind.
Aber wie breit abgestützt ist denn das? Also auf einem wie grossen Teil von der Belegschaft sind ja 150 Leute, die da im Migrationsamt arbeiten. Von einem wie grossen Teil von der Belegschaft reden wir da, wo hinter den Vorwürfen stehen?
Es ist immer ein kleiner Teil, der sich gegen Missstände wehrt. Das ist auch da der Fall. Es ist nicht eine Mehrheit von Mitarbeitern. Das ist
also Hampfle?
Das kann man so sagen.
Wie sicher sind Sie, dass Sie da nicht instrumentalisiert worden sind?
Da ist man als Anwalt nie sicher. Ich habe meine persönliche Überzeugung, dass es nicht so ist, aber als Anwalt wird man halt manchmal instrumentalisiert. In dem Fall habe ich klar das Gefühl, es ist nicht so.
Und es hat sich über die Gewerkschaft VPOD ein anderer Teil der Angestellten gewährt, dass ihr Amt da so schlecht dargestellt werde.
Ich habe gehört, dass es 70 von 150 Angestellte sind, die sich gewehrt haben. Da ist nichts dagegen einzuwenden, aber es ist offenbar auch nicht die Mehrheit, die sich wehrt.
Blenden wir nochmal zurück. Letzten Montag ist der Brief öffentlich geworden. Gezielt hat ein Kantonsrat den einem Lokalradio zugespielt. Der Herr Baumann, der ist gerade in einer Weiterbildung zu Bern, also der Leiter vom Migrationsamt, und das Amt war geschlossen gewesen. Das sieht sehr nach einer konzertierten Aktion aus. Er hat die Zuständigen, der Hollenstein, der Herr Baumann, die haben den Brief gar noch nicht gesehen und dann geht das raus.
Das verstehe ich, dass es so aussieht, aber ihm war absolut nicht bekannt gewesen, dass das Migrationsamt geschlossen ist. Der Versand von dem Brief ist eher an einem zufälligen Tag erfolgt.
Und dass der Brief an die Öffentlichkeit ist, an die Medien?
Ich habe mir das nicht so gewünscht. Ich habe es jetzt so zur Kenntnis genommen. Ich habe schon am Anfang gesagt, es wäre mir lieber gewesen, ich hätte mit dem Herrn Baumann ein Gespräch führen können.
Aber reiner Zufall ist das, dass das so gelaufen ist?
Es ist jedenfalls von mir nicht geplant gewesen.
Also Sie haben ja auch damals in dem grössten Fall, quasi Ihre Karriere bei der Klärschlamm-Affäre, haben Sie auch gezielt Medien gebraucht, um Druck zu machen bei bestimmten Vorwürfen, weil halt gegen Politik, gegen Institutionen ankämpfen, manchmal schwierig ist.
Ich bin sehr froh gewesen, dass mich die Medien unterstützt haben. Man kann sicher nicht sagen, ich habe gezielt Medien gebraucht. Die Medien lassen sich viel weniger instrumentalisieren als Anwälte. Aber es ist mir natürlich sehr entgegengekommen, dass Medien auf meiner Seite gestanden sind, beziehungsweise auf der Seite von meinen Klienten.
Aber der Brief, der muss über einen von Ihren Klienten an Politik gelangt sein. Oder haben da mehr Leute Zugriff gehabt?
Ich will einfach keine Angaben machen, die Rückschlüsse auf meine Klienten erlauben.
Aber der Brief ist eigentlich nur unter den Klienten und Bienen gestreut und auf der Post.
Man tut als Anwalt jedem Klient immer eine Orientierungskopie vom Brief, den man an einen Dritten schickt, zustellen. Das ist anwaltliche Gepflogenheit.
Es bleibt aber doch auch ein Eindruck, wenn man sieht, wie das Migrationsamt in der letzten Zeit unter Beschuss war, dass da auch politische Interessen dahinter sind, in dem Fall auch von Ihren Klienten aus.
Das kann ich nicht ausschliessen. Ich meine, der Chef vom Migrationsamt, der steht im Kreuzfeuer von politischen Interessen. Und die ganze Affäre nimmt jetzt eine politische Dimension an, die ich auch zur Kenntnis nehme. Das ist nicht von mir geplant gewesen.
Das tönt so fast ein bisschen naiv, wenn Sie sagen, das nehme ich einfach zur Kenntnis. Also, Sie sind ja gewieft genug, Sie sind so lange im Geschäft, Sie wissen doch, was Sie auslösen.
Das können Sie nie planen, was Sie auslösen. Mein Auftrag war, Arbeitsbedingungen anzugehen, die seit zwei Jahren bestehen, die seit zwei Jahren offenbar im Argen liegen. Und wenn jetzt die Arbeitsbedingungen oder die Arbeit von dem Migrationsamt endlich mal gründlich untersucht werden, dann ist mir das auch als Staatsbürger recht.
Und wenn man Ihnen sagt, das ist eine Intrige, entweder gegen den Hans Hollenstein, wo nächstes Jahr sollte wiedergewählt werden, oder gegen den Adrian Baumann als Chef vom Migrationsamt, der vielen Leuten nicht passt.
Das ist sicher keine Intrige.
Nicht.
Ich wüsste nicht, was auf die Intrigen schliessen ließe. Wie gesagt, ich betone nochmal, die Vorwürfe sind seit zwei Jahren im Raum. Man hat seit zwei Jahren, hätte man ja können etwas unternehmen und die Zustände ändern. Man hat das nicht gemacht. Und jetzt ist offenbar die Spitze von einem Eisberg mal an die Öffentlichkeit geraten und jetzt hat es ein bisschen geklopft. Aber da kann man doch nicht auf eine Intrige schliessen.
Jetzt, wie Sie sagen, jetzt hat es einmal geklopft. Man redet seit langem darüber. Es gibt auch Menschenrechtsorganisationen, die Parteien, die aufmerksam gemacht haben auf die Missstände, Anwälte. Und jetzt kaum ist quasi der Porno-Vorwurf drin, dass da Porno-Mails rumgeschickt werden. Plötzlich ist das ein grosses Thema. Ist das irgendwo ein Armutszeugnis in Ihren Augen, wie die Öffentlichkeit funktioniert bei uns, dass es das braucht, bei das dann wirklich mal richtig tätscht?
Ja, Sie haben recht. Ich habe mich auch ein bisschen darüber amüsiert, dass der Porno-Vorwurf am meisten für Aufsehen erregt hat.
Von Ihnen zuerst in den Schlagzeilen?
Der ist zuoberst in den Schlagzeilen. Das ist ja sicher nicht das Schlimmste in dem Migrationsamt. Das Schlimmste ist natürlich, wenn Kunden schlecht behandelt werden, wenn Dossier liegen bleiben, wenn Leute das Gefühl haben, sie blitzen immer ab, wenn Mitarbeiter nicht erreichbar sind. Das ist der zentrale Vorwurf. Und ich bin froh, wenn der untersucht wird.
Eben, die Untersuchung, die macht jetzt der St. Galler Rechtsanwalt und Altstadtrat Peter Schorr. Haben Sie mit ihm schon Kontakt gehabt?
Ich habe bereits mit ihm Kontakt gehabt und ich habe bereits die Übergabe von den Akten mit ihm vereinbart.
Also die Ordner, die werden demnächst bei ihm sein, wo er ja auffährt?
Das ist ja so.
Und der Regierungsrat Hans Hollestein, gibt es da eine Abmachung, dass er nicht darf, er der ganzen Untersuchung in die Ordner hineinschauen? Weil Sie haben sie ihm nicht persönlich aushändigen wollen, aber wie ist mit dem Zugang von ihm dazu?
Ich weiss nicht, welche die Abmachungen sind vom Herrn Regierungsrat Hollestein zum Herrn Dr. Schorr. Das müssen die beiden miteinander abgemacht haben.
Aber Sie haben keine Bedingungen gestellt?
Nein, selbstverständlich nicht. Ich bin froh, wenn ich meine Akte an Herrn Dr. Schorr übergebe. Ich bin froh, dass es ein Auswärtiger ist, der die Vorwürfe untersucht.
Aber die Akten, die sind ja in dem Sinn heikel, dass man ja dann klar Rückschlüsse darauf ziehen kann, wer im Migrationsamt die Vorwürfe zu Ihnen gebracht hat. Also von dem her erwartet Sie schon eine gewisse Vorsicht, wer dort alles reinschauen darf, nehme ich an.
Darüber habe ich selbstverständlich mit dem Herrn Dr. Schorr geredet und er hat Vertraulichkeit zugesichert. Die Mitarbeiter vom Migrationsamt können ihm ihre Beobachtungen schildern, ohne dass sie damit mitrechnen, dass das alles sofort an Vorgesetzte weitergeleitet wird.
Wie fest haben Sie mit dem Hans Hollestein schon Kontakt gehabt in dieser Sache?
Wir haben kurz miteinander telefoniert. Er hat mir telefonisch bekannt gegeben, dass er Herrn Dr. Schorr wird einsetzen. Weitere Kontakte hat es nicht gegeben.
Und was sind jetzt Ihre Erwartungen? Was erhoffen Sie sich von dieser Untersuchung, die jetzt läuft?
Ja, selbstverständlich hoffe ich, dass die Vorwürfe geklärt werden können und dass sich dann am Schluss etwas in dem Migrationsamt ändert, so dass am Schluss Kunden zufrieden sind und dass man nicht weitere Jahre muss Beanstandungen über Beanstandungen zur Kenntnis nehmen.
Und erwarten Sie, dass Sie vielleicht am Schluss dann prozessieren sind in dieser Sache?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich müssen dann politische Konsequenzen gezogen werden aus diesen Untersuchungsberichten von Herrn Dr. Schorr.
Vorerst hat es keine politische, keine personelle Konsequenzen gegeben. Hans Hollestein hat gesagt, er will abwarten, bis der Bericht da ist. Finden Sie das richtig?
Das kann ich verstehen. Ich bin auch nicht dafür, dass man Leute vorverurteilt. Man soll jetzt die Vorwürfe prüfen und entweder sind sie dann mehr oder weniger stichhaltig.
Ueli Vogel, als Rechtsanwalt schreiben Sie auf Ihrer Homepage von der Kanzlei, wo Sie arbeiten. Sie arbeiten vermittelnd oder kämpferisch. Was ist es jetzt in dem Fall? Geht es ums Vermitteln? Geht es ums Kämpfen?
Nein, da geht es ums Kämpfen, das ist ganz klar. Vermittlung hat offenbar lange Zeit nichts gefruchtet und irgendwann muss man halt dann kämpfen, als Anwalt.
Es ist ja nicht der erste Fall, der grosses öffentliches Interesse auslöst, wo Sie als Rechtsanwalt eine Rolle spielen. Der berühmte Fall ist sicher die Klärschlamm-Affäre in Zürich, wo in der Stadt Zürich Klärschlamm illegal entsorgt worden ist, wo Gelder geflossen sind. Dann aber auch letzte Affäre um den designierten Solothurner Polizeichef, den entlassenen Stadtförster von Zürich früher, dann auch wieder aktuell einen 14-Jährigen im Spital Männedorf, der gestorben ist, weil man ihn irrtümlich gegen Schweinegrippe und nicht gegen Hirnhautentzündung behandelt hat, die er hatte. Wie viel suchen Sie mit Ihren Fällen als Anwalt die Öffentlichkeit? Das sind alles Fälle, die viel bewegen.
Sie haben jetzt praktisch alle Fälle in dem Bereich, wo ich in meinen 25 Jahren Anwaltstätigkeit betreut habe, aufgezählt. Ich habe natürlich dann eben über 1000 andere Fälle gehabt, die nicht in der Öffentlichkeit gestanden sind. Da ich mich relativ stark mit Personalrecht befasse, scheine ich die Fälle anzuziehen. Aber es ist natürlich im Promilbereich verglichen mit allen anderen Fällen, die ich auch betreue.
Und Fälle, die auf der Gegenseite Ämter und Institutionen stehen, eben Spitäler oder so Ämter wie das Migrationsamt, legen Sie sich da noch gern mit denen an? Reizt Sie das?
Als Anwalt kämpfe ich natürlich gern. Und es ist schon so, man legt sich gern auf eine intellektuell-sportliche Art mit dem Gegner an.
Was ist spannend, wenn man halt gegen Institutionen antritt und es nicht ein Fall ist, wie ein Scheidungsfall Mann gegen Frau, sondern eben da vielschichtiger dahinter steht?
Letztlich hat man immer Klienten hinter einem, die etwas wollen. Und man probiert, die Interessen der Klienten so gut wie möglich durchzusetzen und diesen Interessen zum Erfolg zu verhelfen. Und das ist das, was einem natürlich dann auch gewisse berufliche Zufriedenheit verschafft.
Eben, Sie schreiben auf Ihrer Homepage, Sie sagen immer mit Engagement für den Klienten dran. Sie haben aber auch gerne eben Fälle, wo es menschelt, wo der Mensch im Zentrum steht. Das liest man auf Ihrer Homepage. das ist ja noch ein heikles Gebiet, zum Fall auswählen, wo man nicht einfach am Schluss der ist, wo stellvertretend dreckige Wäsche muss waschen.
Ja, man wählt ja die Fälle nicht aus, sondern Klienten kommen zu einem. Und ich habe immer noch Freude an der Arbeit und ich mache meine Arbeit immer noch mit Begeisterung und mit Engagement, wie das auch auf der Homepage erwähnt ist.
Aber Sie lehnen den Fall ab?
Ja, sicher.
Wann?
Ich lehne Fall ab, wenn ich das Gefühl, also wenn es ein Fachgebiet ist, das ich nicht beherrsche. Ich beherrsche auch nicht alles. Und wenn es ein Anliegen ist, das ich das Gefühl habe, das verdient jetzt einfach keine anwaltliche Unterstützung.
Wie fest erachtet Sie Ihre Arbeit als Rechtsanwalt auch als politische Arbeit, eben gerade weil das Amix-Fälle sind, die halt auch ins Politische hineingehen?
Relativ wenig. Ich verstehe mich nicht als politisch tätigen Anwalt. Ich verstehe mich als Anwalt, der Menschen beratet, der Menschen betreut. Und wenn es diesen Menschen am Schluss besser geht, dann geht es mir auch gut.
Aber Sie sind auch ein Anwalt, der sich für bestimmte Sachen stark einsetzt. Sie sind bekannt als Anwalt von Roadcross, von der Vereinigung, von der Familie, von den Strassenopfern, oder Sie arbeiten auch für verschiedene Tierschutzorganisationen, Stiftungen. Was steht da dahinter?
Ja, ich habe eine gewisse Herausforderung, wenn man sich kann für Interessen einsetzen kann, die eben nicht so im Brennpunkt stehen, die eben nicht so grosse Lobby hinter sich haben, eben zum Beispiel Tierschutz. Das ist relativ schwierig, sich für das Wohlergehen von Tieren einzusetzen oder für das Wohlergehen von Strassenopfern, die eben nicht eine riesen Lobby hinter sich haben, nicht grosse Verkehrsverbände.
Also ich habe das erste Zitat von vor 15 Jahren gefunden, wo Sie sagen, Rasen muss man härter anfassen. Jetzt ist es langsam so weit. Sind Sie da ein bisschen stolz?
Ja, da bin ich durchaus ein bisschen stolz. Und man sieht eben auch, wie lange man muss kämpfen muss, bis sich dann noch etwas ändert.
Was Sie auch noch machen, Sie verwalten den Nachlass von der Partei vom Landesring von der Unabhängigen, die Landesstiftung von der Unabhängigen. Da ist doch auch eine politische Komponente dabei.
Das ist richtig, ja. Ich bin jahrelang Mitglied vom Landesring und bin dann sozusagen mit dem Landesring untergegangen. Und was mir jetzt noch bleibt, ist ein Stiftungsratsmandat in einer Landesstiftung, die das Vermögen vom Landesring verwaltet.
Sie sind jetzt 58, eigene politische Ambitionen.
Nein,
wenn man Ihnen die noch unterstellen in diesem Fall.
Das ist ganz sicher zu spät.
Und ich habe im Tagesanzeiger, wie ich im Vortrag sehe, den Titel «Der unscheinbare Held». Eben, Sie sind der, der mit akribischer Arbeit irgendeinem Angestellten anfangen zu helfen und dann kommt da irgendwann der grosse Skandal raus, wo Sie ganz viel auslösen. Was machen Sie mit dieser Zuschreibung?
Ja, als Held verstehe ich mich natürlich nicht, aber es freut einem, wenn die Arbeit anerkannt wird. Und ich glaube schon, es ist letztlich der Lohn für 25 Jahre lange einigermaßen seriöse Tätigkeit.
Als was sehen Sie sich, wenn Sie sich beruflich kurz müssen definieren?
Als Kämpfer für rechtliche Anliegen.
Lieber für die kleinen Leute oder auch für grosse?
Schon lieber für die kleinen Leute, weil sich die eben viel weniger wehren können, weil die viel mehr auf einen Anwalt angewiesen sind als die grossen.
Ueli Vogel, nochmal zurück zum Anlass von unserem Gespräch, zu dieser Affäre im Migrationsamt. Jetzt wird der Bericht ausgeschafft. Wenn Sie den Fall jetzt einfach bis der Bericht da ist, einmal Ruhe lassen, so weit.
Das ist meine beste Absicht. Also ich werde mich jetzt auch nicht mehr äussern. Jetzt ist der Ball klar beim Herrn Dr. Schorr. Ich bin überzeugt, dass er in der Lage ist, die Vorwürfe zu prüfen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was dann rauskommt.
Der Rechtsanwalt Ueli Vogel als Regionaljournal Wochengast zur Affäre ums Zürcher Migrationsamt. Er hat die Anfangswoche in Auftrag von einer Gruppe von unzufriedenen Angestellten von dem Amt in seine Rolle gebracht. Das Gespräch kann man auch im Internet nachhören auf regionaljournal.ch. Und auf DRS1 schauen wir jetzt auf den sportlichen Höhepunkt von dem Tag. Z Bern läuft seit dem 16:30 in der Fussball-Cup-Final zwischen dem FC Basel und Lausanne Sport. Da läuft die zweite Halbzeit seit dem 17:30 und der FC Basel führt ganz klar mit 4:0. Die Wetterprognose zum Wochenanfang, die macht bei SF Meteo heute der Jürg Zock.
Heute Abend und in der Nacht gibt es zeitweise Regen und einzelne Gewitter. Dazu bleibt es relativ mild mit 8 Grad. Morgen am Mittag starten wir dann noch mit vielen Wolken und strichweise regnet es noch. Dann wird es länger trocken, die Wolken lockern auf und es zeigt sich zeitweise die Sonne. Auf den Nachmittag hin kommen dann wieder neue dunkle Quellwolken dazu und die bringen wieder ein paar Regengüsse und Gewitter, das vor allem im Klettgau und am oberen Zürichsee. Temperaturen steigen dann auf etwa 17 Grad. Am Dienstag gibt es kaum eine Wetteränderung. Es bleibt bei einem Gemisch aus kurzen sonnigen Abschnitten, dicken Wolken und ein paar Regengüsse. Und auch die Temperaturen bleiben bei rund 17 Grad.
Und das sind ein paar von den Themen, die das Regionaljournal Zürich Schaffhausen nächste Woche darüber berichtet. Morgen Montag diskutiert der Zürcher Kantonsrat über freisinnige Forderungen nach weniger Vorschriften, Bewilligungen und Formular. Am Abend entscheidet einerseits die Schaffhauser SVP, wer für sie bei der Regierungsratsersatzwahl antreten soll. Andererseits gibt es in Dübendorf eine knappe Entscheidung bei der Wahl des neuen Gemeinderatspräsidenten. Der XOA-Sekretär Patrick Angene von der SP ist für die SVP und FDP nämlich nicht wählbar. Beides ist bei uns am Dienstagmorgen dann ein Thema. Wer einmal arbeitslos ist, der wird das häufig auch ein zweites oder drittes Mal. Am Dienstag stellen die Arbeitsämter von Zürich, Schaffhausen und anderen Kantonen eine Studie zu dem Thema vor. Und die reformierte Kirchensynode vom Kanton Zürich diskutiert am gleichen Tag ihre neue Personalverordnung. Im Frühling nehmen die Jugendlichen ihre Töffel wieder vor, allerdings nicht mehr so häufig wie früher. Wir besuchen am Mittwoch die letzte Schweizer Firma, die noch selber Töffel produziert. Die Firma Amsler zu Fürthalen mit ihren Pony-Töffeln. Uffert ist auch immer ein fixer Termin bei den Fußballfans in der Region. Dann treffen auf der Buchler in Zürich nämlich die besten Nachwuchsfußballer aus der ganzen Welt aufeinander, am Blue Stars Cup. Das Jahr ist das erste Mal eine Mannschaft aus dem WM-Land Südafrika mit dabei. Und am Uffert zu Dunstig hören wir auch in Zürcher Innenhöfe. Am Festival Hofgesang singen in diesen Tagen ganz verschiedene Chöre für die Nachbarn und Passanten. Vom riesigen Chor mit 70 Sängerinnen und Sängern über das Jodelquartett bis zum kleinsten Chörli. Wir hören zu, wie es in den Zürcher Innenhöfen so tönt. Und zum Schluss schauen wir nochmal auf den Cup-Final zu Basel zwischen Basel und Lausanne. Und dort steht es immer noch 14-0 für den FC Basel. Das war das Regionaljournal Zürich Schaffhausen am Sonntag. Redaktion und Moderation Oliver Futter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.